Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Kinder sind ja etwas Schönes, habe ich zumindest gehört. Aber Kinder auf die Welt zu bringen, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Auch das hörte ich bisher nur, kann es mir aber gut vorstellen. Genau darum soll es in unserer heutigen Folge gehen. Wir haben Hebamme und Advanced Practice Midwife Linda Rietsche bei uns zu Gast, mit der wir natürlich über das Thema Schwangerschaft und Geburt sprechen wollen, aber auch das Berufsbild von Hebammen einmal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Denn ich, als jemand, der zwar selbst schon mal einmal Teil einer Geburt war, aber sich zum Glück nicht mehr daran erinnern kann, habe viele Fragen, welche Rolle Hebammen eigentlich vor, während und nach der Geburt spielen. Anja, du hast heute auf jeden Fall einen großen Wissensvorsprung zu mir. Hast du denn eigentlich überhaupt noch Fragen für unsere Folge heute oder ist eigentlich alles klar?
Nee, ist alles klar, natürlich. Ich bin ja Mutter von 3 muckeren, erwachsenen Söhnen. Was sollte ich da für Fragen haben? Also ehrlich gesagt glaube ich, dass ich auf dem Gebiet der Geburt so einiges hinter mich gebracht habe. Vieles, was möglich ist. Es fühlt sich aber so im Rückspiegel so an, als wäre ich da am Ende, trotz aller Vorbereitung damals, immer so irgendwie rein und durch gestolpert. Geburt ist, ich muss mal so sagen, immer auch irgendwie Kontrollverlust. Und ehrlich, das kann und konnte ich noch nie so gut. Rückblickend muss ich aber sagen, man muss und man darf auch Vertrauen haben. Vertrauen in die Menschen nämlich, die einen begleiten, Vertrauen aber auch in sich selbst. Das, was vorher unschaffbar scheint, ist am Ende zu schaffen. Das können Frauen seit Urzeiten und da können wir auf unsere Kräfte bauen. Und hey, nie waren die Voraussetzungen so gut wie heute, dass alles glatt geht und am Ende Mutter und Kind wohlauf sind, wie man so schön sagt. Aber jetzt lassen wir erstmal unsere heutige Expertin zu Wort kommen. Linda, schön, dass du da bist. Magst du dich selbst einmal vorstellen?
Der Gast.
Ich bin Linda Rietschel, ich bin Hebamme hier am UKM. Ich habe mein Hebammenexamen 2008 gemacht, das war noch nach der alten Berufsverordnung in Aalen. Habe dann den Bachelor studiert in Osnabrück in Midwifery, also Hebammenwissenschaft. Und habe jetzt hier eine APM-Stelle, also ich bin neben Hebamme sein oder noch zusätzlich on top Advanced Practice Midwife. Und ich glaube, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, was das genau bedeutet.
Auf jeden Fall. Ich liebe
wirklich die Geburtshilfe nach wie vor. Also ich glaube, das ist so Kern, warum ich auch gerne arbeite. Ich bin einfach gerne Hebamme.
Was hat dich denn dazu bewegt, überhaupt Hebamme zu werden? Wie entscheidet man sich dafür? Das ist ja schon ein körperlicher Beruf, aber auch was, was natürlich sehr schön ist, aber auch mit viel Schmerz, würde ich mir denken, einhergeht, den so eine Frau da auch durchsteht.
Ja, ich habe ein Berufspraktikum gemacht in der Schule. Also es wurde schon relativ früh klar, mit 16 Jahren bin ich bei einer Landhebamme mitgegangen, die Hausgeburten angeboten hat. Und das war ein Schulpraktikum in den Osterferien. Und das Tolle war, also da profitiere ich bis heute, dass ich schon zu diesem Zeitpunkt recht früh gesehen habe, hey, was macht eigentlich alles, was macht eine Hebamme? Die macht eben nicht nur Geburten, auch nicht nur in der Klinik, sondern meine allererste Geburt, die ich tatsächlich gesehen habe, war eine Hausgeburt. Ganz in Ruhe, des Nachts, irgendwann morgens ist das Kind geboren, sehr, sehr schön, sehr, sehr würdevoll habe ich das empfunden, sehr intim für diese Familie. Und die Familie habe ich dann natürlich auch in der Nachsorge im Wochenbett wieder gesehen, weil die Hebamme eben da auch die Wochenbett-Nachbetreuung mitgemacht hat bei dieser Familie. Und habe da auch einfach diesen Einblick gekriegt, eine Hebamme ist eben in der Vorsorge, also in der Schwangerschaftsbegleitung, bei der Geburt selbst dabei, in der Nachbetreuung, deckt das Stillen ab bis zu einem Jahr, macht Kurse. Also diese Vielseitigkeit fand ich toll. Die Arbeit mit Menschen und auch gerade mit Frauen fand ich toll, zu so einem besonderen Ereignis dann eben Eltern zu werden. Das ist auch so ein Punkt, der mich bis heute nicht mehr loslässt und so inspiriert, warum ich das gerne tue. Ja, und ich war dann irgendwie angesteckt. Also nach dieser Hausgeburt.
War klar für dich, das ist das, was du machen willst.
Das beeindruckend. Ich bin irgendwie Hebamme, ich muss das jetzt noch werden.
Ich bin tatsächlich noch fasziniert, was das für eine Schule war, die so ein Praktikum tatsächlich dann hat machen lassen. Die Hausgeburt war dann im Rahmen des Praktikums oder später?
Naja, wir mussten uns ja eine Praktikumsstätte suchen und ich habe gesagt, ich gehe jetzt irgendwie nicht zur Bank oder so oder mache nicht da und da ein Praktikum, sondern ich mache ein Praktikum bei einer Hebamme.
Hands on.
Und dann war ich schon voll drin im Geschehen. Ja, und dann habe ich, ich glaube mit der Schule ehrlich gesagt, das haben wir gar nicht abgestimmt, das ist dann so passiert. Ich weiß noch, Die Hebamme hat meine Eltern angerufen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Führerschein. Und dann hat meine Mutter mich zu dieser Hebamme gebracht. Und wir sind dann nachts zu dieser Familie gefahren. Und also auch da ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Mir war nicht klar, dass ich da Teil einer Geburt sein werde und also wirklich ganz, ganz demütig und verzaubert irgendwie zuschauen kann, wie da so ein Kind geboren wird, auf natürliche Art und Weise. Und das ist was richtig Tolles, was ich da mitbekommen habe.
Ab da warst du infiziert. Ja. Was genau, würdest du sagen, fasziniert dich heute noch an dem Beruf?
Ehrlich gesagt, dieser Moment der Geburt und da auch die Familien und die Frauen ja so eng begleiten zu dürfen. Eine Geburt ist natürlich, also ist was ganz Natürliches, ne, wie du schon gerade sagtest. Wir Frauen, wir schaffen das. Der Körper ist dazu in der Lage. Gleichzeitig ist das ja immer für diese Frau und für diese Familie, die da ein Kind bekommt, die Familie werden, was ganz, ganz Besonderes. Und damit zu begleiten und da letztendlich auch Professionalität, Empathie reinzulegen, alles sehr genau machen zu wollen, aber eben auch die Autonomie zu wahren, den Frauen, den Familien zu sagen, guck mal, es gibt mehrere Möglichkeiten, die jetzt, die ihr wählen könnt. Also ihr könntet entscheiden, möchte ich jetzt lieber nochmal spazieren gehen oder ist es Zeit nochmal zu ruhen unter den Wehen? Oder tut mir das Wasser vielleicht gut? Oder was genau brauche ich jetzt gerade? Brauche ich einfach vielleicht Ruhe? Oder brauche ich deinen engen Beistand? Und das zusammen, also eigentlich diesen Prozess, ja, zu begleiten, den finde ich nach wie vor total toll. Mhm. Und dieser Beruf ist für mich absolut sinnstiftend.
Weißt du, was mir sofort in den Kopf kommt? Mhm. Dass ich damals quasi bei meinen drei Geburten immer so ein bisschen auch gedacht habe, okay, ich weiß ja eigentlich, was jetzt richtig wäre. Ich weiß ganz genau, was jetzt die Kindermedizin möglicherweise fürs Kind gut finden würde, was der Gynäkologe, die Hebamme wahrscheinlich toll für mich finden würde.
Ja.
Muss ich mich jetzt dafür entscheiden oder habe ich tatsächlich auch eine andere Wahl? Bewertet ihr die Wahl, die da teilweise getroffen wird?
Das sollten wir nicht tun. Gleichzeitig, also gerade jetzt im Setting Krankenhaus, ne, ich bin jetzt eine Hebamme, die wirklich hier praktiziert in einer Klinik, probieren wir schon so einen Rahmen auch, ich sag mal, einzuhalten. Ne? Also wir machen alles möglich, was im Rahmen der Physiologie geht. Mhm. Und probieren da, ja, was ich schon sagte, also verschiedenste Handlungsmöglichkeiten auch aufzuzählen.
Genau.
Das muss man vielleicht so mal an einem konkreten Beispiel nochmal erläutern. Also ja, wie ich schon sagte, so gerade in der Latenzphase, wenn die Wehen erstmal so anfangen, da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie Frauen damit umgehen. Und dann ist das, wofür sich diese Frau entscheidet, auch meist der richtige Weg.
Genau, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ja. Am Ende ist alles okay, was sich gut und richtig anfühlt.
Und vor allen Dingen, das ist für uns auch so wichtig, also im Gespräch zu bleiben. Was tut dir denn als Gebärende gerade gut? Welche Wünsche hast du? Ne, weil die Frauen, die sind ja quasi Expertin, Königin des eigenen Körpers. Und die Gebärende kann mir gerade am besten sagen, was sie braucht und was sie auch vielleicht nicht braucht.
Jetzt frage ich mich natürlich, weil ich habe ja wie gesagt keine Erfahrung. Was macht denn eine Hebamme? Also wenn wir jetzt mal sowohl vom vielleicht häuslichen Setting sprechen, wo du jetzt ja auch dann früher schon mal dabei warst, aber eben auch hier in der Klinik. Was sind so die Aufgaben vor, während, nach einer Geburt? Kannst du das mal erklären?
Ja, also grundsätzlich gibt es ja zwei Felder, sag ich mal, wo Hebammen tätig sein können. Also einmal klinisch, ne, in einer Klinik angestellt. Und dann gibt es, das kennen die allermeisten ja auch, die freiberuflichen Hebammen, die aber auch die Vorsorge abdecken. Also das geht auch. Eine Schwangere kann eben nicht nur zur gynäkologischen Praxis gehen, sondern auch zu einer Hebamme. Also wir können auch die Vorsorge mit übernehmen, wenn das eben gewünscht ist. Wir füllen auch den Mutterpass aus, wir können Untersuchungen, Laboruntersuchungen abnehmen, Blutdruck messen. Also ne, wir begleiten die Schwangerschaft mit. In der Klinik oder auch, man kann auch natürlich auch zu Hause gebären, das bieten aber wenige Hebammen noch an. Aber wir bleiben mal in der Klinik. Da begleiten wir als Hebammen die erste Phase der Geburt, nehmen die Frauen auf, viele Sachen gehen auch in Richtung Beratung, also wann muss ich überhaupt los? Ne? Das ist auch so eine Frage, die natürlich viele bewegt. Muss ich sofort los, wenn ich einen Blasensprung habe? Oder soll ich auch sofort anrufen bei der ersten Wehe? Also was muss ich tun? Wie verhalte ich mich auch vielleicht richtig entsprechend, also da ist viel Beratungsanteil sicherlich auch im Vorfeld durch unsere Profession gegeben. Ja, wie gesagt, und dann die Geburt, wenn alles physiologisch verläuft, also das heißt, die Geburt verläuft normal, begleiten wir Hebammen die Frauen, bis eben das Kind kommt.
Das heißt, ihr seid auch im Raum dann die ganze Zeit?
Ja, wir sind diejenigen, die ganz eng begleiten, die sozusagen die Geburt in Anführungsstrichen machen, also mit der Frau zusammen und mit der Familie. Genau, wir sind die ersten Betreuungspersonen, die eben diese Geburt begleiten. Ja.
Und wenn das Kind dann da ist, dann nehmt ihr das auch oder wie läuft das dann ab?
Genau, wenn das Kind dann geboren wird, erst der Kopf wird geboren, dann dauert es meistens noch 1-2 Wehen, bis der Körper nachrutscht bei der normalen Geburt, bei der vaginalen Geburt. Und dann wird das Kind eben hochgehoben, entwickelt. Manche Frauen nehmen sich's auch, beugen sich vor. Manche sind natürlich auch erschöpft vom Geburtsprozess, also wir geben das Kind an und dann kommt das erstmal auch wirklich auf den Brust, auf den Brustkorb, auf den Bauch der Frau und kommt erstmal an. Ne? Die Nabelschnur ist noch da, die lassen wir sehr, sehr gerne auch auspulsieren. Das heißt, Kind und Mutter sind zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht getrennt. Und was wir vor allen Dingen hier bei uns im Kreißsaal so doll fördern, wo wir einen ganz dollen Fokus drauf legen, ist dieses sogenannte Bonding, also Skin on Skin, Haut an Haut. Da wissen wir, das hat den Vorteil, dass die Kinder dadurch total gut ihre Temperatur regulieren können, dass sie halt gut hier ankommen, ne, von dem Medium Fruchtwasser, jetzt hier an Land und Luft. Sie haben direkt die Körperwärme der Mutter. Und was so toll ist bei diesem Haut-auf-Haut-Prozess ist, in beiden Personen, also bei der Mama und auch beim Kind, werden bindungsfördernde Hormone, also Bindungshormone, ausgeschüttet.
Oxytocin.
Genau. Und das ist eigentlich das Allerbeste, was wir auch der Familie mitgeben können, dem Kind mitgeben können und der Mutter.
Jetzt war ich dreimal live dabei. Ja. Und nie hat es sich so schön angefühlt, wie wirklich, wenn du das jetzt erzählst. Das ist ja wirklich, man merkt dir immer noch an, dass dich das total fasziniert.
Ja.
Und aus der dritten Perspektive ist es auch wirklich ein sehr, sehr schöner Prozess.
Ja.
Aber aus der eigenen nicht, oder?
Das will ich so nicht sagen. Natürlich ist das Ergebnis, wenn das Kind da ist, natürlich toll. Da hast du ja jetzt irgendwie auch 9 Monate drauf gewartet und wolltest du ja auch genauso, hoffentlich. Ne?
Meistens, ja.
Und natürlich ist das super, aber der Prozess währenddessen ist schon, finde ich, man wird durch so viele Emotionen geworfen, dass man kein Fazit am Ende ziehen kann, war gut, war nicht gut. Ich könnte jetzt bei allen drei eine Schulnote vergeben, bei den Geburten, ja, ganz ehrlich. Also Nummer 1 wäre mehr so die 5 gewesen, glaube ich.
Gott.
Und die 2. war dafür, na, würde ich mal sagen, eine 1-. Also es kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein.
Ja.
Und ich hätte aber niemals einen Plan gehabt zu sagen, ich gehe da so und so rein und dann läuft das so und so und dann ist hinterher das Ergebnis gut. Sondern du bist einfach sehr vielen Dingen unterworfen, du bist sehr vielen Gefühlen auch selber unterworfen. Und es macht was mit dir, sodass du nur am Ende sagen kannst, Gott sei Dank, das Kind ist da.
Aber ist das dann so, also Frage an euch beide jetzt, dass man, also du kannst es jetzt ja so aus, sage ich mal, der Gruppe, die du betreust, vielleicht wahrnehmen, das Fazit und du aus deiner eigenen Erfahrung. Man hört ja immer dieses, sobald das Kind da ist, ist alles vergessen und alles fällt von einem ab quasi. Die ganzen Schmerzen, die man durchstanden hat, ist das wirklich so, dass man in dem Moment ist so, Anja nickt schon?
Ich würde jetzt sagen, das ist so. Ich glaube auch nicht, dass es sich groß unterscheidet. Das hat die Natur ja ganz gut eingerichtet. Ne?
Also die Schmerzen hören dann ja schon auf, ne? Weil durch die Geburt des Kindes hören eben auch die Wehen auf. Also es gibt natürlich noch Nachwehen, also so rein anatomisch. Genau. Ne? Die Gebärmutter macht da natürlich auch was und ist auch noch so in Arbeit. Aber ich glaube, das ist das, was Anja auch gerade beschrieben hat. Eine Geburt ist ein Prozess und das ist nicht nur ein körperlicher, sondern auch ein mentaler und Emotionen und wirklich auch, es gibt Phasen unter der Geburt, die sind nicht easy. Ne, die sind knifflig, da muss man irgendwie durch und da zu begleiten und eine Strategie zu haben und auch zu empowern und sagen, das schaffen wir zusammen, das schaffen Sie.
Wie so ein Personal Trainer fast.
Was kann man jetzt noch tun, was brauchen Sie? Ne? Das genau ist ja mein Job. Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Was habt ihr so an psychologischen Skills, lernt ihr das?
Ja, guck, jetzt habe ich noch die alte Ausbildung gemacht, da würde ich fast sagen, nee, also das war rudimentär. Ich glaube, dass ich das jetzt im Rahmen auch der Akademisierung, also ne, da gibt's ja jetzt ganz viel Neues hier in der Hebammenwelt, dass sich das verändert hat und da auch hoffentlich, aber davon gehe ich aus, dass sich da in dieser Schiene und auf dem Gebiet das so verändert hat, dass da mehr Skills auch gelernt werden. Aber Ja. Das müsste ich jetzt sogar nochmal nachschauen, genau.
Ja, jetzt, wo du drüber redest, wollen wir da schon vielleicht mal drüber sprechen, dass sich der Berufsstand ja verändert?
Ja.
Können wir vielleicht, dann kannst du auch direkt nochmal deinen Weg so ein bisschen zeichnen, ne? Weil du sagtest ja, du hast die Ausbildung gemacht und dann das Studium. Und jetzt ist es ja so, du hast ja gar keine mehr Wahl mehr als Hebamme eigentlich, sondern das ist ja direkt ein Studium, was quasi praxisnah läuft. Willst du das einmal vielleicht ein bisschen erzählen, was vorher war und wie es jetzt abläuft?
Ja, also vorher war das so, dass man sich an Hebammenschulen bewerben musste. Also das, gab spezielle Schulen, wo man Hebamme werden kann. Und da war das aber eben auch schon dual verwoben. Man hat theoretischen Unterricht gehabt an der Hebammenschule und hatte eben auch Praxiseinsätze im Kreissaal, im OP, auf der Wöchnerinstation, in der ganz normalen allgemeinen Pflege auch. Und letztendlich ist dieser Kern ist aber jetzt auch geblieben, also auch im Studium. Ne? Das ist, da sagen auch viele kritische Stimmen, ja, aber eine Hebamme, das ist ja so ein Handwerksberuf mit, was ihr gerade sagtet, mit dem Körper ist man dabei, mit den Händen ist man dabei. Das sind ja nicht nur Theoretikerinnen. Und so ist es auch nicht, zum Glück. Trotz Akademisierung ist es ja eben so, dass ein ganz, ganz großer Anteil, das sind über 2200 Stunden, auch in der Praxis abgeleistet werden, ne? Eben auch im Kreissaal Einsätze stattfinden, auf der Wöchnerinstation. Und was vielleicht nochmal so neu und anders ist, ist, dass jetzt im Studium gibt es auch die Möglichkeiten in einem Skills Lab, also an Puppen, Notfallszenarien einzuüben. Also in meiner Ausbildung war es so, ja Mensch, wann lerne ich denn den Notfall? Ich lerne den Notfall dann, wann er da ist. Ja. Dann Notfall, jeder kann sich was drunter vorstellen. Die Menschen arbeiten schnell, da gibt es vielleicht gar nicht so viel Möglichkeit, jetzt mich als Hebammenschülerin irgendwie mitzunehmen, an die Hand zu nehmen, zu erklären. Also es musste irgendwie alles im Nachgang gemacht werden. Das, finde ich, ist ein absoluter Benefit, dass jetzt unsere Studierenden in einem geschützten Skills-Lab-Rahmen Notfälle oder eben knifflige Situationen lernen können und durchüben können. Und da merke ich ja so, wenn man das schon mal in einem Skills Lab trainiert hat, auch Kommunikation mit der Schwangeren, Kommunikation mit anderen Berufsgruppen, dann fühlt man sich dann wirklich in der tatsächlichen Praxis mit echten Schwangeren viel, viel sicherer. Und das kann ja eigentlich auch nur die Qualität der Ausbildung dann heben.
Ja, meine Vorstellung war immer, ich habe es auch nur einmal erlebt, zum Glück muss ich sagen, bei Kind Nummer 3, dass wenn die Situation knifflig wird, aber trotzdem der Kreissaal ganz, ganz schnell wird und dass dann aber auch so die ärztlichen KollegInnen ganz schnell nach vorne kommen. Ist das der Moment, wo ihr eher in den Hintergrund tretet?
Nee, hoffentlich arbeiten wir da Hand in Hand und auch gleichzeitig. Also ich glaube, die Hebamme ist immer die Betreuungsperson, die ja irgendwo auch an der Seite der Frau steht. Und auch in einem Notfall begleiten wir weiter, weil gerade das ist es, psychologisch da zu sein, zu signalisieren, das schaffen wir zusammen. Ne? Ich bin auch da, also Sicherheit zu geben. Und gleichzeitig, da gebe ich dir total recht, eine Hebamme, das ist mein Berufsfeld, ich bin so lange zuständig, wie alles normal, physiologisch verläuft. In dem Moment, wo was abweicht oder wo ich auch erkenne, Mensch, da ist eine Pathologie, da ergibt sich ein Notfall, vielleicht auch eine Blutung. Da bin ich so froh, dass wir da interdisziplinär mit dem ärztlichen Dienst so eng zusammenarbeiten. Ich sag Bescheid, da kommt jemand mit vorbei. Wir arbeiten da zusammen im Team an einer Geburt mit der Familie zusammen.
Das und genau das zum, ist es. Zum Verständnis, wenn alles gut läuft, bist nur du als Hebamme mit der werdenden Mutter im Raum und da ist gar kein Gynäkologe, keine Gynäkologin erstmal da.
In der Klinik ist es schon so, dass wir den Arzt mit hinzuziehen, dann wirklich zum Schluss, aber wir betreuen eine ganze Zeit lang eben autonom, wenn alles in Ordnung ist. Ne? Wenn
ja, beim Thema Töne Hausgeburt geht es ja auch gar nicht dann wahrscheinlich anders. Ja.
Bei der Hausgeburt sind eben häufig zwei Hebammen dann da, ne? Dass auch eine zweite Person, eine zweite Hebamme zum Schluss mit dazu gezogen wird. Das ist sicherlich auch ganz sinnvoll. Und weil wir jetzt hier im Setting Krankenhaus sind und das werden die anderen Kliniken oder weiß ich, das machen die anderen auch nicht anders, betreuen die Hebammen natürlich kontinuierlich auch bis zum Ende durch. Aber so zu dem Zeitpunkt, wo dieses Kind wirklich schlüpft und geboren wird, kommt meistens ein ärztlicher Dienst in den allermeisten Fällen mit dazu. Und das ist auch gut.
Ja, da geht es ja auch nicht mehr nur um die, was heißt nur in Anführungsstrichen, nur um die Mutter, sondern tatsächlich um die Gesundheit des Kindes. Das kann ja vorher niemand wirklich beurteilen. Ne?
Ja, viele Sachen wissen wir heutzutage ja schon auch. Also das hat sich zum Beispiel ja auch geändert, dass so Pränatalmedizin und auch gerade hier am Standort schon so sehr innovativ auch ist, ne, dass wir vieles auch vorher schon wissen und untersuchen können. Aber bei einer Schwangeren, die kerngesund ist, die ein kerngesundes Kind erwartet, da würden wir auch eine ganz normale Geburt erwarten.
Ja. Im Kreißsaal selbst jetzt, was sind denn so typische Fragen, die euch so immer da wieder begegnen? Also ich meine, du hast jetzt gerade von vor der Schwangerschaft schon erzählt, ne, wann muss ich denn überhaupt kommen? Blasensprung oder
Das ist, glaube ich, der Klassiker, oder?
Wann muss ich kommen? Ist das das gleiche? Fruchtblase geplatzt und Blasensprung?
Das ist
gut. Genau. Habe ich das auch einmal aufgeklärt?
Ja.
Ich fühle mich total wie so ein Laie hier bei allem. Wie so jemand, der so noch nie von dem Thema Geburt gehört hat. Aber ich lerne sehr viel. Genau, also sowas, aber auch im Kreißsaal. Was sind so typische Fragen?
Nee, das sind, also im Vorfeld sind das eigentlich die Fragen. So dieses, wann muss ich los, wann ist der ideale Zeitpunkt? Also das würde ich sagen, das sind schon so die Klassiker. Was mache ich bei einem Blasensprung? Oder
und was ist die Antwort?
Erstmal immer ruhig bleiben.
Das ist meistens gut, ja.
Tendenziell kommen wahrscheinlich alle zu früh, oder?
Genau, das ist nämlich so das in den Filmen, ne, oder wie wird das so auch präsentiert in den Medien, ist ja häufig, man hört dann so einen Knack und sieht vielleicht noch so das Bild, wie dann Wasser da auf den Boden
so stelle ich mir auch vor, ja.
Zack, cut, und die nächste Szene ist schon, das Kind kommt, und so ist es eben nicht. Also
man hat erstmal noch Zeit. Wenn der Blasensprung kommt, dann kann man erstmal noch sagen, Tasche langsam packen und los.
Genau, man sollte halt als Schwangere darauf achten, bewegt sich das Kind gut, ne? Also merke ich Kindstritte, Kindsbewegung, dann weiß man schon mal, cool, mit dem Kind ist hier alles okay. Man sollte natürlich auf die Farbe des Fruchtwassers achten. Also Fruchtwasser sollte nicht riechen, ne? Es riecht so ein bisschen, klar, anders als Leitungswasser, vielleicht so ein bisschen süßlich, ist auch eher von der Konsistenz her so etwas mehr schleimiger, nicht so ganz flüssig. Das ist aber alles normal. Ne? Also klar, durchsichtig, fluide. Manchmal sind kleine Flocken drin. Das ist zum Beispiel dann die Käseschmiere. Ne? Das ist dieser Schutzmantel des Kindes. Das Kind bringt ja auch noch die Käseschmiere mit. Und meistens ist es aber so, Mensch, da kommt ein Blasensprung und dann merkt man, oh, da passiert aber auch was. Ne? Die Gebärmutter kontrahiert, vielleicht zeichnen sich schon mal so die ersten Wehen ab. Mhm. Es fühlt sich an so wie Menstruationsschmerzen, aber das wird dann unangenehm.
Super, super lange dauern.
Dann auch, irgendwann knifflig.
Weil das kennt man ja auch aus Filmen, so dieses bestimmter Abstand von Wehen, und dann sollte man sich auf den Weg machen. Ist das auch sowas, wo man sagen kann, so ein Richtwert, wenn die Wehen in den und den Abständen kommen, dann sollte man sagen, jetzt geht's los?
Also man sollte wenigstens schon wirklich eine ganze Stunde lang so kontinuierlich auch Wehen spüren, vielleicht auch gerne zwei. meistens ist es so, erst sind so 10 Minuten, dann 7, dann 5. Was ganz wichtig ist, was aber häufig nicht so kommuniziert wird, also Wehen, es ist nicht nur eine Kontraktion, wo ich denke, ach Mensch, das zieht mal so ein bisschen, sondern die werden irgendwann von der Qualität, von der Intensität her wirklich schmerzhafter, ne? Und da muss aber einfach jede Frau auch selbst entscheiden, wann fühlt sich das für mich an, einmal auch zu informieren? Also das reicht ja auch. Wir haben ja auch ein Telefon. Man kann ja im ersten Schritt einfach mal anrufen und die Lage beschreiben und fragen, hey, Geburtsteam, was meint ihr? Ist es schon Zeit, loszugehen? Oder was kann ich noch tun? Abwarten, baden gehen, spazieren gehen, beobachten. Da ist aber, glaube ich, auch jede Familie, ne, und dann geht's wieder, bin ich erstgebärend, bin ich drittgebärend?
Genau.
Da hat jeder auch eine andere Range an Toleranz. Es gibt Frauen, die haben ein ganz, ganz wahnsinnig tolles Körpergefühl. Die wissen, nee, es ist alles normal. Ich habe einen super Bezug zu meinem Kind. Ich habe keine Blutung, keine Vaginale. Ich bin gar nicht aufgeregt. Ich kann das hier gut managen. Ich bewege mich. Dann ist das alles fein so. Und es gibt Frauen, die vielleicht sagen, Mensch, ich habe aber mehr ein Sicherheitsbedürfnis. Ich habe ein komisches Gefühl. Dann bitte, bitte melden. Dafür sind wir ja da. Und dann können wir besprechen, wie es weitergeht.
Weißt du, was mich immer schon interessiert hat? Schmerz ist ja total individuell.
Ja.
Ne? Was beschreiben Frauen, also die Range von bis, was das für ein Schmerz ist? Also die Schmerzintensität steigert sich.
Ja.
Auch ziemlich.
Ja.
Das ist klar, aber ich glaube, dass es wirklich individuell unterschiedlich empfunden wird, oder ist das falsch?
Ja. Genau, Schmerz wird individuell empfunden. Das ist ja auch mal die Frage, ist Schmerz messbar? Grundsätzlich ist Schmerz messbar, vor allen Dingen auch der, zum Beispiel der Klassiker nach einer OP. Ne? Ja. Wenden wir ja hier gerade auch im UKM Schmerzskalen an, um zu wissen, braucht diejenige schon ein Schmerzmittel, ja oder nein? Das Besondere an einer Geburt ist oder an Wehenschmerz ist nicht messbar. Das ist ein Schmerz, der einfach nicht zu skalieren ist. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Also nicht nur als Hebamme, weil da merke ich einfach so, man hat Strategien und man macht weiter. Und natürlich jede Zeit, die man so gut arbeitet mit der Familie, bringt dich weiter in die Geburt und bringt dich näher ans Ziel. Aber, und das ist es eben, Wehen steigern sich eben auch im Verlauf. Und ja, der Takt nimmt zu, die Intensität nimmt zu. Man braucht immer wieder eine neue Strategie, um damit umgehen zu können.
Da würde ich jetzt ja denken, gut, dann nehme ich einfach den Kaiserschnitt. Dann habe ich ja gar kein Problem mit den Wehen. Dann kann ich ja einfach sagen, ja, so, dann komme ich dann dahin und dann schneidet ihr mir es raus und alles ist gut.
Medizinisch eher nicht indiziert, glaube ich.
Ja. Genau, das ist jetzt nämlich die nächste Frage. Wie ja, ist denn da so die Haltung von euch pro Kaiserschnitt? Oder also natürlich, klar, wir reden jetzt im Notfallszenario, muss es natürlich sein.
Ja.
Aber was sind so Vor- und Nachteile von natürlicher Geburt, Kaiserschnitt, gerade auch wenn man das Thema Schmerzen vielleicht mal auf den Tisch bringt?
Genau, weil da würde ich jetzt glatt auch anankern. Also eine normale, natürliche Geburt ist eben mit Schmerz und mit Wehenarbeit assoziiert. Gleichzeitig, ein Kaiserschnitt tut auch weh. Weil wenn ich mir überlege, ne, das ist eine Bauch-OP, das ist eine große Bauch-OP, da wird eben auch ein Organ, die Gebärmutter, ich sage, wie es ist, die wird eröffnet. Also das Kind wird darüber geboren. Und da stimme ich absolut zu, in einem Notfall. Ich bin so dankbar und froh, dass ich Hebamme jetzt zu dieser Zeit bin. Und ich weiß, ne, wir können da wirklich in einem Notfall schnell agieren. Und das Kind kann zügig geboren werden. Das ging, ja, vor, weiß ich nicht, 200, 300, 400 Jahren ging das so eben nicht. Macht natürlich auch was mit der Mütterkindersterblichkeit. Da sind wir hier gerade auch in Deutschland in einem ganz sicheren Geburtsort. Aber ein Kaiserschnitt tut eben auch weh. Ne? Klar, ist man in der Zeit, wo der Kaiserschnitt durchgeführt wird, hat man ja im besten Fall die Spinalanästhesie. Also um da eben keine Schmerzen zu haben. Aber nach der Geburt ist man doch relativ immobil. Also das sind eben die Vorteile einer normalen vaginalen Geburt. Man kann eigentlich nach einer halben Stunde, ne, wenn der Kreislauf in Ordnung ist, wenn man sich als Frau gut fühlt, nochmal gut essen, trinken, dann wird der Kreislauf, der Blutdruck gecheckt, dann ist das möglich, zur Toilette zu gehen, aufzustehen, sich eben auch abzuduschen abends.
Wahnsinn.
Das ist alles so kein Problem. Ne?
Also, ja, Kaiserschnitt dauert dann länger, da bist man
und beim Kaiserschnitt ist einfach diese Mobilisation so ein Thema, ne? Also aufzustehen, aus dem Bett rauszukommen. Wird gefördert, also absolut Frühmobilisation ist indiziert und das fördern wir auch. Aber da kommt eben wieder so rein, das Thema Schmerz. Ne? Es tut weh, sich dann zu bewegen. Es tut weh, aufzustehen aus dem Bett.
Ja. Ja, und ganz viele Frauen sind, glaube ich, im Nachhinein dann auch so ein bisschen enttäuscht. Also von sich, vom Leben, von der Geburt an sich, weil sie ja eigentlich immer so zum Ziel haben, ich will eigentlich mein Kind auf natürliche Art und Weise gebären. Und jetzt ist es doch ein Kaiserschnitt geworden. Erlebst du das öfter?
Oh, ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz weites Feld. Natürlich, wenn jemand sich die natürliche vaginale Geburt so vorgestellt und gewünscht hat, kann ich das total nachempfinden, dass man dann auch irgendwie ja frustriert ist, aus welchen Gründen auch immer das dann nicht klappt, ne? Und man in einem Kaiserschnitt dann doch gebiert. Gleichzeitig, und ich glaube, das ist wieder, warum wir auch als Hebammen und oder unser Team auch so wichtig ist, es gibt ja Gründe dafür, warum wir dann sagen, wir würden diesen Weg aber jetzt empfehlen, ne? Oder wir haben vielleicht auch abgewartet, der Muttermund ist bei 5 Zentimetern, aber der bleibt bei 5 Zentimetern, die Wehen sind da und man arbeitet gut, aber trotzdem irgendwie, woran es auch immer liegt, es geht nicht weiter, die Geburt stagniert. Und sicherlich haben wir hier, gerade auch in diesem Kreißsaal, darum arbeite ich hier auch so gerne, haben wir eine ganz, ganz große Range und Geduld abzuwarten, wenn es Mutter und Kind gut geht. Warten wir wirklich ab, passiert jetzt noch was? Aber irgendwann muss man dann auch im Team und auch mit der Familie dann entscheiden, Mensch, wie gehen wir gemeinsam vor? Und ich glaube, wenn das nachvollziehbar ist und wir eben einen Konsens oder das zusammen entscheiden, wie geht's jetzt weiter? Ich glaube, dass dann eben sehr viel Verständnis auch da ist und dass so auch die Autonomie letztendlich, auch die Teilhabe der Frauen stärkt.
Ja.
Denn sie haben das nachvollzogen, warum wurde denn Kaiserschnitt gemacht?
Beim Geburtsstillstand oder so kann ich das nachvollziehen. Ja. Ne? Aber oft hast du ja die Notsituation, da wirst du dann auch nicht mehr groß gefragt. Kann ja auch nicht.
Ja.
Und bist ja auch froh, wenn dann irgendwie was passiert als Frau. Ne?
Ja. Aber da ist es ganz wichtig, das nachzubesprechen und das zu reflektieren. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, den ihr ansprecht. Wir bieten dann auch allen Frauen immer an, ein Nachgeburtsgespräch zu machen, wenn sie das möchten. Das kann man noch in der Klinik machen. Ne? Hier
Habe ich noch nie gehört. gehört.
Echt? Ja, gerne, sehr gerne. Also das weiß ich auch, dass das bei der ärztlichen Visite, ne, die untersuchen ja auch die Wöchnerin bei der Abschlussuntersuchung, ja, wenn sie dann entlassen werden. Aber ja auch, wenn sie schon auf der Wochenbettstation sind, und das wird immer angeboten, wenn sie nochmal Fragen haben zu ihrer Geburt, wenn sie was nachbesprechen wollen, wenn was unklar war, dann bitte melden Sie sich. Und das würde ich auch wirklich jeder Frau empfehlen, wenn es da nochmal, manchmal kommen so nachher, im Nachgang, 3, 4, 5 Monate später Fragen. Seid mutig, stellt die Fragen.
Kann also, es sein, dass ich da in den letzten 21 Jahren was getan habe, frage ich mich gerade. Also mir hat das nie jemand angeboten, aber ich finde das natürlich toll. Ja.
Also das hoffe ich, dass wir uns in dieser Richtung einfach auch verbessern und dass wir immer offene Ohren haben, da auch zuzuhören.
Okay, ja. Was wir noch nicht besprochen haben, du bist ja nicht etwa eine einfache Hebamme im ganz herkömmlichen Sinne, wobei das jetzt überhaupt kein Werturteil oder so sein soll. Das ist ja ein super Beruf, sondern du hast ja eine ganz besondere Rolle, nämlich die der Advanced Practice Midwife.
Ja.
APM. Was genau ist das?
Genau, Advanced Practice Midwife. Also ich bin Hebamme eben originär und habe mich dann weiterqualifiziert eben bis zum Master. Also ich habe einen Masterabschluss in Versorgungsforschung und Versorgungsgestaltung. Und es ist quasi, ja, eine Rolle, die Wissenschaft und Praxis miteinander verzahnt, verankert. Und das machen wir hier im UKM auch nicht aus dem Bauch heraus. Also dieses Konzept kommt eigentlich aus dem Pflegebereich. Jetzt bin ich aber eben eine Hebamme, also eine Midwife unter all den Pflegenden. Und wir haben eigentlich das Ziel, Versorgung und Versorgungsstränge aus der Perspektive unserer Zielgruppe, und das sind bei mir eben Mütter, Kinder, Schwangere, anzuschauen und zu schauen, wie können wir auch möglicherweise Versorgung verbessern. Und immer mit dem Blick auch auf Evidenzen und auf die neueste, ja, wissenschaftliche Sicht. Also ist das, was Leitlinien uns empfehlen und vorgeben, setzen wir das eigentlich um bei uns im Kreissaal, auf der Station, in Teams? Wo gibt's vielleicht auch Lücken? Also das stellt man dann manchmal auch irgendwie fest. Oh, da haben wir vielleicht, ja, brauchen wir da noch mehr Wissen, ja. Und dann bin ich eben nicht nur so im Auftrag von Hebamme sein unterwegs, sondern dann habe ich die Rolle zu recherchieren. Also ich, so als Beispiel, ich hole mir dann die S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt, ne, weil das eben eine Leitlinie ist, die für den Kreissaal gilt, die auch umzusetzen ist. Und da probiere ich eben diese Lücke zwischen Wissenschaft, zwischen Theorie und der angewandten Praxis zu schließen. Und das kann ich nicht alleine. Dafür brauche ich eben ein Team, dafür brauche ich Menschen, die mitarbeiten, die auch Ideen haben, die auch sagen, ja, Linda, was du hier vorhast, ne, das funktioniert hier nicht, weil. Und dann haben wir einen Diskurs oder es werden Ideen auch aus dem Team reingebracht und dann können wir gemeinsam eine Strategie für unseren Kreislauf entwickeln, wie wir das gut umsetzen können. Und diese Verzahnung, die macht mir total Freude. Ja.
Jetzt ist ja die Ausbildung ja jetzt auch ein Studium, also auch ja irgendwie wissenschaftlich angelehnt.
Ja.
Wie würdest du trotzdem sagen, unterscheidet sich das jetzt nochmal zu deiner Rolle und den Qualifikationen, die du jetzt quasi nochmal zusätzlich erworben hast?
Ja, genau. Also die Studierenden, die jetzt in die Hebammenausbildung gehen, die haben nachher, sind eine examinierte Hebamme und haben aber dann einen Bachelorabschluss. Und ich bin aber bis auf Masterniveau nochmal weiter qualifiziert, also quasi nochmal ein Level drauf. Und was da auch nochmal so ganz wichtig ist, ist ein Teil in meinem Berufsfeld ist auch klinische Forschung. Also was muss man sich darunter vorstellen? Ich mache eben auch einen ganz großen Teil Projektplanung. Also ein Projekt wird wirklich geplant, was wollen wir untersuchen, wie können wir das untersuchen. Ich sammle auch Daten ein, zum Beispiel bin ich jetzt im Moment auf der Station 10B West, also auf der Wöchnerinnenstation unterwegs und begleite da ein Projekt. Da führen wir gerade ein Schmerzassessment für Neugeborene ein. Und mit dem Team zusammen gucken wir, Mensch, hat dieses Kind, was wir jetzt zum Beispiel stechen müssen bei einer Blutentnahme, hat dieses Kind Schmerzen, ja oder nein? Und da mache ich dann im Hintergrund, ne, was ist wieder mein wissenschaftlicher Job, mache ich eben eine Datenerhebung. Gleichzeitig üben wir das zusammen im Team ein. Ja, und sowas begleite ich dann.
Kann man die Rolle einer APM eigentlich an jeder Klinik machen oder geht das nur an einer Uniklinik?
Ich glaube, dass wir hier an der Uniklinik tolle Strukturen haben, das eben umzusetzen. Und merke auch einfach, dass es hier auch von anderen Professionen so proaktiv auch eingefordert wird, wissenschaftlich zu arbeiten, nochmal kritisch zu denken. Mir macht es hier auch echt Freude, so mit dem Ärzteteam, das merke ich so. Und es ist egal, ob das so die gynäkologische Abteilung ist oder auch die Anästhesie. Da merke ich, wir treffen uns auch auf so einer Diskussionsgrundlage. Und ja, manchmal habe ich als Hebamme eine ganz andere Sicht und komme da mit meiner Leitlinie um die Ecke. Und die Anästhesie hat zum Beispiel gerade in Bezug auf PDA, ne, so der Klassiker, hat vielleicht eine ganz andere Vorstellung. Und das ist auch richtig, ne, weil die kommen aus dieser Profession, sich mit Schmerz zu befassen. Und dann merke ich aber, dass so ein Diskurs, der wird eben nicht aus dem Bauch geführt, sondern wir treffen uns da wirklich auf einer sachlichen Ebene, können nochmal Meinungen einbringen, können auch Sachen diskutieren und finden meistens auch immer einen ganz guten Konsens. Und ich glaube, dass das gerade an der Uniklinik auch nochmal unsere Arbeit ausmacht und hoffentlich auch für Qualität dann sorgt.
Wie würdest du denn sagen, wie profitieren dann letztendlich auch Mütter oder auch dann die Kinder tatsächlich davon, dass es jetzt so jemand wie dich in dieser Rolle gibt oder auch vielleicht die KollegInnen vor Ort?
Ja, also genau, ich bin ja noch relativ neu in dieser Stelle oder in dieser Rolle. Ich glaube, dass man da die Effekte im Moment noch gar nicht so merkt oder merken kann. Aber ich freue mich immer total, wenn ich auch so merke, im Team oder auch bei anderen, bei einzelnen Menschen passiert so eine Neugier oder auch ein Umdenken. Ein Projekt ist zum Beispiel im Kreis also die Walking PDA, also die Frauen, die eine PDA haben unter der Geburt zur Schmerzerleichterung, waren häufig vorher eher immobil, ne, haben viel gelegen, was erstmal so okay ist, das bewerte ich gar nicht. Gleichzeitig sagt aber eben der Expertinnenstandard, die normale Geburt, unter der normalen Geburt soll Bewegung gefördert werden. Und das geht tatsächlich, weil dieses PDA-Verfahren, was wir hier anwenden im UKM, ist ja die Walking-PDA. Also man kann mit dieser PDA walken, laufen. Und wir Hebammen haben natürlich dann auch so, Engagement, Motivation, die Frauen raus aus den Betten, sag ich mal, zu motivieren. Ne? Also, dass wir sagen, keine Angst haben, auch dem Team Angst zu nehmen. Ja, man hat natürlich klar. Angst, Mensch, was passiert denn, wenn jemand stürzt? Das wollen wir nicht. Mhm. Das ist natürlich klar, dass wir denken, Mensch, das ist das, was auf gar keinen Fall passieren kann. Aber in dem Moment, wo wir üben, Angst, Ängste nehmen, dass auch vielleicht mal gemeinsam mobilisiert wird, dass man sagt, hey Mensch, ich habe hier eine Geburt, hättest du Zeit mit mir zusammen in den Kreißsaal zu gehen? Wir stehen auf mit der Schwangeren und dann sieht man, Mensch, es klappt doch. Wir haben in dem Zuge zum Beispiel auch Pumpen mit, also es sind so Schmerzpumpen, so kleine Kästchen, worüber das Medikament dann verabreicht wird. Die Frauen, die haben so einen Taster, wo die sich selber das Medikament quasi in Intervallen auch geben können. Das ist so genormt, das ist so in Ordnung. Und das war sonst immer relativ fest an einer Stange, also fest installiert. Dadurch habe ich eben wenig Bewegungsfreiheit. Und jetzt haben wir aber diese tollen Taschen im Kreißsaal, sodass wir diese Schmerzpumpe in eine Tasche, das ist so ein bisschen wie so ein, wie diese Bauchtaschen, die jetzt so modern sind. Und damit können die Frauen dann eben gut laufen, ne? Und man gibt ihnen ein Stück Mobilität wieder zurück. Und genau das ist ja, was wir umsetzen wollen im
Kreis.
Aber das
ist ja dann schon eigentlich ein Ergebnis, würde ich sagen, von deiner Rolle, dass du auch so ein bisschen das anstößt, dass man vielleicht mal was umdenkt oder mal ausprobieren kann. Und das, davon profitieren ja dann vielleicht sogar dann die, hoffentlich, die werdenden Mütter, weil sie dann vielleicht die Geburt doch anders erleben können, dadurch, dass sie sich bewegen dürfen.
Ja, genau, da hat sich absolut. Hat sich medizinisch aber wahnsinnig auch was getan, oder? Ich überlege mir gerade, ich kenne das halt nur, dass du gar nicht laufen kannst, weil du einfach ja gar kein Gefühl mehr in den Beinen hast.
Ja.
Aber das ist dann durch die Dosierung anders? Werden die Nerven anders blockiert? Nicht mehr alle blockiert? Oder?
Da haben wir an der Dosierung gar nichts geändert. Mhm. Also wir testen natürlich schon, ne, wie gut kann die Schwangere die Beine noch ansteuern? Also wie ist da die motorische Kraft und die muskuläre Kraft? Und ja, dann geht's los.
Dann geht's los. Das ist ja auch schön. Jetzt sind wir ja schon dabei, was kann deine Rolle zukünftig verändern vielleicht? Aber generell, was würdest du denn sagen? Wie siehst du so die Zukunft des Hebammenberufs jetzt auch, wo du merkst, durch die Akademisierung verändert sich da ja auch einiges, ne? Also die Ausbildung ist anders geworden. Wie siehst du das vielleicht in so, keine Ahnung, 5, 10, 15 Jahren?
Oh, das ist so eine ganz schwierige Frage. Also ich glaube, im Kern, und das würde ich mir auch wünschen, aber da glaube ich auch dran, ist originäre Hebammenarbeit eben das. Also bei den Frauen zu sein, in dieser besonderen Zeit auch die Familie und die Frauen zu versorgen Und ich sehe uns da tatsächlich auch, dass wir hoffentlich auch so stark bleiben in allen Feldern, also in Vorsorge, in Geburtsbetreuung, in Wochenbett und in Stillzeit. Das wünsche ich mir, das glaube ich auch gar nicht, dass sich das großartig ändern wird, auch nicht durch die Akademisierung. Was ich schon denke, ist, dass sich dieses Hebammenfeld möglicherweise erweitert, ne? Weil es gibt eben dann wissenschaftlich ausgebildete Hebammen. Das sieht man auch jetzt schon. Es gibt Hebammen, die gehen eben in die Lehre. Mhm. Also die gehen als Hebamme nochmal in einen anderen Berufszweig. Oder es ergeben sich so Rollen wie eben Advanced Practice Midwife-Stellen, die sich Versorgung und Optimierung nochmal anschauen. Ich würde sagen, so dieses Berufsfeld originäre Hebammenarbeit bleibt. Und ich glaube aber, es wird einfach nochmal breiter und schillernder. Ja.
Das klingt gut. Klingt super. Du kennst unsere Kategorie Mythos oder Fakt.
Ja.
Ne? Es gibt ja rund um Schwangerschaft und Geburt unglaublich viele Mythen. Die kann man gar nicht alle aufzählen und sind da spontan. Ich glaube, 20 wären uns eingefallen. Wir haben mal die wichtigsten irgendwie zusammengetragen und du müsstest immer kurz antworten auf das, was ich jetzt hier tatsächlich vortrage.
Mythos oder Fakt? Der Check.
Beliebt ist, wurde mir auch immer gesagt, der Bauch, die Form des Bauchs, verrät das Geschlecht des Babys.
Ist falsch, ist ein Mythos.
Kenn ich ja auch so ein bisschen von, man sagt doch irgendwie auch, Mädchen klauen den Frauen die Schönheit und deswegen sehen die Schwangeren dann immer schlechter aus, wenn sie Mädchen kriegen, als wenn es die Jungs sind. Das habe ich zumindest mal gehört.
Aber ich glaube, das ist ja auch schon subjektiv. Also,
ja, stimmt. Darum. Also auch falsch.
Nein.
Okay. Aber kann der Bauch irgendwas verraten? Also manche haben ja einen sehr, sehr runden, manche haben eher so einen ovalen.
Ich würde mal sagen, eine ganz erfahrene Hebamme, die viele, viele Frauen begleitet gesehen hat. Also ich kann schon auch sehen, klar, ne, man braucht auch von der Anatomie, eine eher schlanke Schwangere, wo sich das viel abzeichnet. Ich kann sehen, ob der Rücken eher rechts oder links liegt, auch nicht zu 100%, ne? Ich habe keine Ultraschallaugen. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Hebammenhandwerk. Wir können auch mit unseren Händen, das sind die Leopoldschen Handgriffe, ja tasten, wie das Baby liegt. Ohne einen Ultraschall. Und da kann man dann eben auch sehen, ne, guck mal, hier ist der Kopf, hier sind die Füße, hier habe ich den Rücken, ne, das ist halt eher eine durchgehende Fläche. Also wir können dann eben tasten. Das kann ich mit meinen Händen sehen.
Na, immerhin. Das ist doch auch schon mal eine gute Aussage.
Das kann man aber tatsächlich als Schwangerer irgendwann auch. Ne? Da weiß man, wo was liegt. Das spürst du ja.
Ja, und das ist eben auch so toll, dass man als Mutter ja auch einen tollen Kontakt, eine Bindung da schon zum Baby aufbaut und genau weiß, was da los ist.
Genau. So, jetzt kommen wir mal zur Ernährung. Das ist ehrlicherweise für Schwangere etwas heikel.
Ja.
Wir haben jetzt mal zusammengefasst, Schwangere dürfen keinen Fisch, keine Meeresfrüchte, kein rohes Fleisch essen. Stimmt das?
Ja, genau. Also Fisch und auch rohe Wurstwaren oder Rohmilchkäse, da wird abgeraten, das in der Schwangerschaft eben zu essen. Diese Nahrungsmittel können eben Krankheiten übertragen. Ne? Also Listerien können zum Beispiel in rohem Fisch sein oder auch Toxoplasmose, wenn man zum Beispiel dann Mett isst oder sowas. Mhm. Ne? Und das sind eben Infektionskrankheiten, die wir in der Schwangerschaft nicht möchten.
Alles meiden, genauso wie Alkohol.
Alkohol auch, genau. 0%.
Schwangere sollen sich schonen und keinen Sport machen.
Ja, das ist falsch. Tatsächlich empfehlen wir, Sport zu machen. Da habe ich mich auch noch mal schlau gemacht, um gerade so die neuesten Infos mitzubringen. Also es wird empfohlen, so viel Sport zu machen, wie es der Schwangeren gut tut. Es ist sogar von der Deutschen Sporthochschule in Köln empfohlen, bis 6 bis 7 Mal für Schwangere, wenn sie es dann möchten, Sport zu treiben. Ganz wichtig ist, also über welche Sportarten sprechen wir? Wir können auf jeden Fall in der Schwangerschaft Sportarten empfehlen wie Pilates, wie Nordic Walking, Wasser, also sich im Wasser aufhalten, Schwimmen, Aquafitness hat absolute Vorteile. Und auch an sich wissen wir, also Sport hat einen super, super guten Benefit für die psychische Gesundheit für Schwangere und reduziert zum Beispiel auch Ödeme. Also gerade die im Wasser zu sein, zu schwimmen, führt eben wieder diese Wassereinlagerung zurück ins Gefäßsystem. Also man hat da positive Benefits, wenn man sportlich ist.
Das nehmen wir immer wieder mit aus unseren Folgen, dass Sport und Bewegung sehr gut ist. Es zieht sich irgendwie wie ein roter Faden hier durch.
Ja, aber du musst jetzt keine Triathletin sein, das wäre, glaube ich, kontraproduktiv.
Das schaffe ich auch nicht.
Na? So, kommen wir mal zur Dauer. Die Geburt dauert immer sehr lange und wenn man einmal einen Kaiserschnitt hat, dann kriegt man den immer wieder. Stimmt das?
Nein, genau. Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt ist nicht so. Also wenn man beim ersten Kind einen Kaiserschnitt dann hatte, sollte man auf jeden Fall ein Geburtsplanungsgespräch dann initiieren bei der nächsten Schwangerschaft. Klar, auch da individuell zu schauen, ne? Was sind natürlich auch die Wünsche. Aber es wird doch auch empfohlen, die normale Geburt, die vaginale Geburt bei Zustand nach Kaiserschnitt anzustreben. Ja, und man muss sich beraten lassen vorher.
Und dauert es immer lange? Also die normale Geburt, ist das so dieses Standardding oder geht es manchmal auch ganz schnell?
Genau, also was ist lange? Das ist ja auch so relativ, ne?
Ja, also für mich sind schon, ich fände schon 3 Stunden, fände ich schon lang.
Ja, das ist für mich super kurz.
Oh, also, echt?
Ja.
Okay. Ja. Oh Gott, also ja, da muss ich ja meine Ansprüche sehr runterschrauben.
Beim ersten Kind kann man so, das sind immer Durchschnittswerte, ne? Aber beim ersten Kind sprechen wir irgendwie zwischen 12-16 Stunden. Gott. Kommt ja auch immer so drauf an, ne, wer definiert, ab wann Geburt an.
Ja,
genau.
Gut.
So direkt bei den ersten Wehen oder, ne, weil ich glaube auch, wenn man mich jetzt als Hebamme fragt, wie war denn die Geburtsdauer, dann würde ich jetzt einen anderen Zahlenwert sagen, als du vielleicht als Schwangere.
Okay, na gut.
Wir befinden uns jetzt zum Zeitpunkt nach der Geburt.
Ja.
Gehen wir mal auf das Stillen ein. Viele haben Angst davor, dass sie das auch irgendwie nicht bewältigt kriegen, haben aber auch Angst vor Schmerzen. Tut Stillen immer weh?
Stillen soll nicht wehtun. Also klar, der Stillen muss geübt werden von beiden Seiten, von Mutter und von Kind. Ne, das ist auch ein Prozess, der irgendwie gemeinschaftlich gelernt wird. Aber der erste Moment des Andockens, da sieht man schon, da verkneifen schon manche einmal das Gesicht. Aber dann kommt auch direkt eine Entspannung. Also Stillen soll, darf nicht wehtun. Dann ist irgendwie was mit der Technik nicht in Ordnung. Und da stehen dann eben auch Hebammen oder auch Kinderkrankenschwestern ja hier zur Seite und schauen, wo können wir noch irgendwie was korrigieren, damit es nicht schmerzhaft ist. Weil dann ist irgendwas nicht richtig. Das zeigt uns dann, da müssen wir nochmal genau hinschauen.
Gibt es einen Leistungsdruck beim Stillen?
Nein, also sollte nein, hoffentlich nicht. Stillen ist das, was wirklich absolut empfohlen wird, aus ganz, ganz vielen Gründen. Es stärkt die Müttergesundheit, es reduziert das Krebsrisiko. Es fördert die Bindung zwischen Mutter und Kind. Es ist einfach der allerbeste Nährstoff, den wir unseren Kindern geben können.
Also wie gesagt, die Liste ist noch lang, aber ich würde jetzt mal letztes Thema, Mythos oder Fakt, nennen. Babys, wenn sie schon etwas älter sind, sollen aber möglichst schnell durchschlafen. Kann man das fördern? Ist das überhaupt so?
Nee, also natürlich will man irgendwann auch mal Nächte durchschlafen, aber gerade bei Babys, bei Kindern, die haben Bedürfnisse. Und die treten eben auch nachts ein. Und ich glaube, so eine komplette Nacht mal durchzuschlafen, bevor das erste Baby ja rum ist, das ist, glaube ich, auch eher ein Mythos. Und gerade auch stillen, also wenn das Baby gestillt wird, ist immer unser Credo stillen nach Bedarf. Ne? Und die Kinder melden sich nachts.
Aber wenn mein Kind schreit, heißt es nicht immer, dass es Hunger hat, oder?
Ja, genau. Manchmal braucht es auch Nähe und Kontakt und Kuscheln und Sicherheit.
Viel gelernt bei Mythos oder Fakt wieder mal und aufgeklärt, würde ich auch sagen. Erstmal vielen Dank schon mal dafür. Jetzt haben uns aber natürlich wieder auch wie immer Fragen aus unserer Community erreicht, auf die wir jetzt noch eingehen.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Wir haben das Thema PDA ja schon kurz angerissen. Mhm. Jetzt bei vielen ist es ja so, die sagen direkt, ja, auf jeden Fall, ich will die Schmerzen nicht, ich gebe mir die PDA. Und manche sagen, nein, ich möchte das aber auch auf jeden Fall alles so spüren und die hat ja auch viele Nachteile. Kannst du da mal aufklären, was sind die Vor- und Nachteile einer PDA und kann man da so pauschal sagen, wer eine kriegt und wer keine kriegt?
Nee, genau, das kann ich nicht. Und da sind wir auch, glaube ich, schon beim Thema eine PDA und auch die Entscheidung ist eine höchst individuelle. Ne, es gibt natürlich Besonderheiten wie Zwillingsgeburten, ne, also eben kein Einling, sondern 2 Kinder kommen. Da wird es von einem Art Management oder Leitlinie geburtshilflich auch empfohlen, dann eine PDA zu nehmen. Das sind aber ja die allerwenigsten Fälle. Wir sprechen jetzt einfach mal über eine normale Geburt mit einem Kind. Grundsätzlich schaffen Frauen, schafft der Körper das, schafft die Anatomie das, die Natur das, ein Kind auf natürliche Art und Weise zu gebären.
Mit Schmerzen.
Mit Schmerzen, durch Wehen, Kraft, genau. Und auch eben durch andere Strategien, wie zum Beispiel das Wannenbad, ne, wird total empfohlen, ist auch leitlinienkonform, dass gerade in der Anfangszeit der Geburt durch das Wasser, durch die Wärme auch Schmerz genommen werden kann. Und letztendlich, so muss man den Geburtsschmerz auch betrachten. Man kann eine ganze Kaskade oder so eine Abfolge auch an schmerzreduzierenden Interventionen veranlassen. Und da würde ich mich eigentlich auch als Schwangere erstmal dran entlanghangeln. Und das würde ich auch als Hebamme immer erst mal empfehlen. Bewegung, Atmung, Massage, dann eventuell das Entspannungsbad. Und in dieser ganzen Zeit läuft ja auch die Geburt weiter sozusagen, ne? Der Muttermund öffnet sich, die Wehen werden intensiver. Und dann gibt es Frauen, die entscheiden sich eben dazu, ja Mensch, ich brauche einfach mehr oder ich habe vielleicht auch schon den Wunsch, ich habe mich informiert, ich möchte gerne PDA. Und dann ist das auch möglich, weil gerade die PDA ist ein Verfahren, was eben Schmerzen lindert und runterdrosselt. Was man wissen muss ist, das geht zum Beispiel nicht, ich kann nicht sagen, oh, ich möchte erst eine PDA haben und danach gehe ich in die Wanne, ins Wasser. Also das schließt sich aus, ne, weil die Infektionsgefahr da zu hoch ist. Das geht nicht. Und was man auch wissen muss, eine PDA ist natürlich auch letztendlich ein Eingriff in den Körper. Also da wird ein kleines Katheterschläuchlein, ein kleiner Schlauch vorgeschoben und man ist natürlich auch mit Medikamenten dann dabei unter der Geburt. Aber letztendlich ist es immer eine Abwägungssache aus der Geburtssituation. Natürlich, was möchte die Schwangere, was wünscht sich die Familie? Und was so ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, man sollte sich vorher einfach schon mal auch aufklären lassen oder mit dem Thema beschäftigen. Und es gibt Frauen, die sagen, Mensch, das packe ich ohne und ich möchte keine PDA und ich gehe so mit einem Mindset in die Geburt. Und das ist sicherlich eine ganz, ganz klasse Strategie. Und tatsächlich schaut man dann unter der Geburt, was diese Frau braucht und möchte. Und da bleiben wir dann im Gespräch.
Perfekt. Ja. Ich glaube, damit ist die Frage wirklich sehr gut beantwortet. Die zweite Frage, sehr spezifische Frage tatsächlich. Ja. Ich habe Protein-Z-Mangel, kenne ich auch nicht das Protein. Nee. Was muss man während einer Schwangerschaft beachten?
Ja, genau. Protein-Z-Mangel ist ja eine Blutgerinnungsstörung. Und da würde ich jetzt als Hebamme tatsächlich auch an den ärztlichen Dienst verweisen.
Ja.
Ich habe mal nachgeschaut und recherchiert. Frauen, die eben einen Protein-Z-Mangel haben, haben teilweise Schwierigkeiten, schwanger zu werden oder neigen auch zu Fehlgeburten. Und da könnte ich der Community eben anbieten oder berichten, wir haben hier eben auch am UKM am Standort eine Pränatal-Sprechstunde, wo man sich eben einen Termin geben lassen kann mit den Vorbefunden und sich dann eben individuell berät.
Ja, das gibt es bestimmt noch an ganz vielen anderen Standorten. Da kann man sich definitiv Hilfe holen, ja. Und sollte man auch. Letzte Frage, gibt es evidenzbasierte Studien, die behaupten, dass Omega-3 während der Schwangerschaft hilft? Omega-3 ist ja auch in vielen Lebensmitteln, glaube ich, drin.
Fisch,
ne? Fisch, genau.
Ja, ganz genau. Es gibt Studien, die auf jeden Fall einen Benefit zeigen. Diese langkettigen, also die Omega-3-Fettsäuren werden häufig assoziiert. Wird dann mein Kind schlauer oder hat dann einen Einfluss auf die neurologische Entwicklung? Und da ist die Datenlage tatsächlich so ein bisschen inkonsistent. Also da das ist so weder ja noch nein. Was wir aber wissen ist, dass die Omega-3-Fettsäuren total einen positiven Effekt haben in Richtung Frühgeburt, also verhindern scheinbar, so ne, Studien groß angelegt im Schnitt, senken das Frühgeburtsrisiko. Und was noch ein tolles Ergebnis war, was ich rausgefunden habe, ist, dass diese Omega-3-Fettsäuren auch das Präeklampsie-Risiko senken können bei den Frauen.
Was ist das?
Das ist eine spezielle Erkrankung in der Schwangerschaft, geht einher mit Bluthochdruck und ist etwas, was abweicht von der normalen gesunden Schwangerschaft, was auch behandelt werden muss letztendlich. Ja, und es wird empfohlen, also es gibt ja auch eine Ernährungsgesellschaft und die empfiehlt schon, dass Schwangere eben Fisch essen sollen, 1 bis 2 Mal die Woche. Und für Veganerinnen oder für Menschen, die sich vegan ernähren, kann man zum Beispiel Leinöl empfehlen, Nüsse, also in Walnüssen ist Omega-3 drin. Oder tatsächlich, man kann es auch durch Supplements, also man kann es auch substituieren, dann über die Drogerie oder die Apotheke, da kann man die Präparate dann kaufen als Nahrungsergänzungsmittel.
Ja, ich würde allen wünschen, sie könnten sehen, was wir sehen. Linda ist tatsächlich, sie hat so ein Strahlen, wenn sie das erzählt, oder? Das hat so eine Wärme, das hört man nicht nur an der Stimme, sondern man müsste dich eigentlich ehrlicherweise im Videostream dazu sehen.
Ja.
Das Glück hatten jetzt nur wir.
Und ich habe tatsächlich das Gefühl, also ich habe wirklich Respekt vor Schwangerschaft und Geburt, aber mit einer Hebamme wie Linda an meiner Seite würde ich es mir, glaube ich, zutrauen.
Vertrauen, sag ich ja, ne?
Ja, Vertrauen in mich, aber auch in die Hebamme an meiner Seite, die mir dann hoffentlich immer gut zuspricht wie der Personal Trainer und sagt, wir schaffen das.
Genau, so soll es sein.
Genau, in diesem Sinne. Liebe Linda, du warst eine fantastische Gästin, ein Gast. Vielen Dank für diese super, super spannenden Einblicke in deinen Beruf und natürlich auch für die vielen Antworten, total fundiert auf unsere vielen Fragen rund um das Thema. Und auch wenn ich durch eigene Erfahrungen schon ein bisschen Wissen mitgebracht habe, habe ich echt noch ein paar Dinge dazugelernt, auf jeden Fall.
Okay.
Vielen Dank dafür. In der nächsten Folge sprechen wir dann wieder über ein vollkommen anderes Thema, was uns aber auch alle betrifft, Männer wie Frauen, nämlich die Augengesundheit. Mit unserer Expertin Professor Nicole Ether, Leiterin der UKM Augenklinik, sprechen wir darüber, wie wir unsere Augen gesund halten, aber auch, wie ich meine Augen im Alltag am besten pflege. Die Bildschirmbrille beim Arbeiten vom PC, Wimperntusche lieber weglassen oder nicht und regelmäßig Augentropfen nutzen, alles solche Fragen klären wir beim nächsten Mal. Bis dahin würde ich sagen, danke euch allen da draußen fürs Zuhören. Wir freuen uns immer, wenn ihr unseren Podcast liked und abonniert und auf unseren Social-Media-Accounts folgt. Alle Infos findet ihr wie immer zu dieser Folge. Danke, Linda, für die vielen Shownotes unten. Und wir würden jetzt einfach sagen, Felia,
bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Ja. Und wir sehen uns ganz häufig wahrscheinlich noch hier im Klinikum.
Ich sag danke.